Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Vorbereitung auf die French Open ist in vollem Gange und natürlich wird auch auf der Challenger Tour im Moment sehr viel gespielt. Vor allen Dingen, da die ATP Tour ja jetzt mit den beiden Tausender Turnieren in Madrid und in Rom dann den Weg der 12-Tages-Turniere geht, wie zum Beispiel auch schon in Indian Wells und Miami. Und dort haben wir jetzt bei den Challenger Turnieren eine enorme Aufwertung erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner. Lang ist's her, dass wir die mal wieder durchgeführt haben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit bei mir, der Macher von TennisTourTalk.com. Florian hier. Hallo Florian.
Ahoi Andreas.
Ja, es ist lange her, es wurde mal wieder Zeit, dass wir was machen.
Absolut. Und deshalb freue ich mich auch, dass heute wieder eine Ausgabe zusammengeht.
Wir sprechen gleich über das Turnier in Prag, über das Challenger-Turnier in Prag, weil du warst vor Ort. Aber wir müssen natürlich als erstes mal darüber sprechen, dass die Challenger-Tour in den letzten Monaten und in diesem Jahr dann jetzt eine enorme Aufwertung erfährt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es mehr Spielmöglichkeiten gibt. Wir müssen allerdings auch nachher noch darüber sprechen, dass wir letzte Woche 275er-Turniere gesehen haben. Und gerade 175 Punkte für einen Turniersieg bei einem Challenger, da muss ein 250er-Spieler lange für stricken. Da muss er nämlich ins Finale für kommen, um diese Punkte zu bekommen. Das ist schon wirklich enorm aufgewertet worden, das ganze Challenger-Feld.
Ja, also es gibt einige Punkte mehr, gerade eben natürlich bei diesen 175ern. Eins hatten wir ja schon Mitte März in Phoenix. Konnte man ja auch viel über den Chip and Charge Tweet und Social Media sehen, über den Account, dass da ja die Entry-List und die jeweiligen Spieler, die dort angetreten sind, ja auch sehr stark promoted worden, weil es war ja auch wirklich sehr sehenswert. Und ja, das zeigt natürlich, dass inzwischen es nicht unbedingt nötig ist, die große ATP-Tour zu spielen, sondern gerade mit den größeren Turnieren auch die Möglichkeit hat, eben jetzt einige Punkte zu sammeln. So fair muss man natürlich auch sein. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon die 125er-Turniere, die es gab. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine komplette neue Geschichte ist. Aber diese Lücke, von der wir ja auch immer ganz gerne sprechen, zwischen Challenger-Tour und ATP-Tour, die versucht man eben dann jetzt nach und nach zu schließen.
Und es hat ein neues Logo bekommen, die Challenger-Tour.
Ja, wie findest du es?
Ich habe es erst nicht erkannt. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Elefant. Aber dann habe ich das CT erkannt.
Ich glaube, dann müssen wir nicht mehr drüber weitersprechen, oder?
Ja, es ist, also ich finde das ATP-Logo an sich, finde ich, ein bisschen gelungener als das Challenger-Tour-Logo.
Ja, und vor allem das ATP-Logo, das ja auch in den letzten Jahren einige Veränderungen gemacht hat. Man hat das ja jetzt so ein bisschen dynamischer gemacht, oder?
Ja.
Durch diesen Swift, oder der da mit dazu kommt, fand ich in Verbindung mit der Challenger-Tour im Vorfeld dann auch präsenter. Jetzt durch dieses CT und vor allem auch recht schwarz gehalten oder komplett schwarz eigentlich gehalten. Ich wollte mir das dann eben auch vor Ort nochmal anschauen, wie das bei den Tennisnetzen aussieht. Weil auf der Challenger Tour ist es ja so, dass das Logo ja quasi rechts und links an dem Tennispfosten enden ja auch angebracht ist. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig, ja. Bin auch kein großer Fan davon.
Also ich muss erstmal damit warm werden mit dem Challenger Tour Logo. Aber wenn das, wenn der Sport an sich gut ist, dann kann ich auch über das Logo hinweggucken.
Ja, ich wollte schon den einen oder anderen Spieler mal fragen, sage ich, wie findet ihr das neue Logo? Habt ihr das überhaupt registriert? Und dann haben wir gedacht, na, die schauen ja eigentlich ständig drauf. Also irgendwie müssen sie es ja wahrscheinlich auch wirklich mitkriegen, obwohl sie natürlich aufs Spiel fokussiert sind. Aber werde ich vielleicht mal eine Meinungsumfrage in Zukunft starten, was der ihre Meinung dazu ist. Und dann können wir eine halb repräsentative Umfrage das nächste Mal mitbringen. Wie sehen die Spieler eigentlich das neue Logo?
Du warst letzte Woche nicht bei einem 175er, sondern bei einem 75er Challenger-Turnier in Prag. Das ist dann die zweite Woche auch gewesen von dem Turnier in Madrid. Von daher exzellent besetzt, auch für ein 75er-Turnier, obwohl es große Konkurrenz gab. Filip Krajinovic war hier an 1 gesetzt, Radu Albot an 2 und es waren diverse Spieler, diverse interessante Spieler und du hast natürlich auch wieder ein paar Interviews mitgebracht. Aber diese Prag Open, da gibt es jetzt 2 Turniere hintereinander, die Challenger von der Challenger Tour. Ist das auch die gleiche Anlage, wo dann auch die Frauen spielen, ihr WTA-Turnier?
Jetzt glaube ich nicht mehr. Also genau, das ist immer ein bisschen verwirrend. Es gibt 2 Turniere, die finden jetzt auch Back-to-Back statt. Das heißt offiziell die Advantage Cars Prague Open. Zusätzlich gibt es bei den Challenger-Turnieren in Tschechien, glaube ich, inzwischen die Moneta Money Bank, die also dort das auch mitsponsert, die, glaube ich, dann bei jedem Challenger-Turnieren quasi den Presenting-Sponsor gibt. Aber dieses Turnier findet jetzt, das, wo ich jetzt war, findet eben auf der Anlage des das CLTK Prag statt auf der Insel. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Zvanice Insel, ich glaube, ist nicht ganz richtig ausgesprochen. Also so eine Moldau-Insel, die man aber über eine Brücke begehen kann. Und dort findet also dieses erste Prag Open Turnier statt, was also letzte Woche war. Das ist auch relativ bekannt. Also das fand früher auch, das hat das WTA-Turnier tatsächlich früher eben beheimatet, mit diesem großen Stadion. Da ist ein Riesenstadion mit, glaube ich, 8000 Plätzen, wo auch schon Davis Cup-Begegnungen stattgefunden haben. Und wie gesagt, hauptsächlich, glaube ich, früher ein großes WTA-Turnier stattgefunden hat. Ganz zu Beginn hat man auch noch in den 2000ern dort das Challenger-Turnier ausgetragen, aber natürlich kamen nicht mehr so viele Leute und dadurch wirkt es in diesem Riesenstadion dann etwas verloren und hat dann schon seit einigen Jahren, weil dieses Turnier gibt es ja schon viele, viele Jahre auf der Challenger-Tour, ist ein fester Bestandteil, dann auf quasi den Court 1 gelegt. Der Court 1 ist quasi der Center Court und auch dort gehen, boah, weiß nicht, vielleicht 1.000-2.000 Leute drauf, also das bildet ein ansprechenden Rahmen für diese Größenordnung, aber im Schatten immer dieses große Stadion. Das WTA-Turnier, da bin ich ja, wie gesagt, nicht, das weiß man ja, nicht so ganz sattelfest, aber ich glaube, das findet inzwischen bei Sparta Prag statt. Und das ist nämlich das Turnier, was diese Woche stattfindet, auf der Anlage von Sparta Prag. Das sind eben dann auch die TK Sparta Prag Open.
Aha, dann sind wir also auch ein ganz kleines bisschen schlauer geworden, was dieses Turnier angeht. Auf jeden Fall zwei Turniere hintereinander in Prag. Und du warst letzte Woche da und du hast mit zwei Spielern gesprochen. Wir können heute keine Geschichte machen von You Heard Him Here First, weil diese beiden Spieler, die du interviewt hast, die haben wir beide schon mal in diesem Podcast gehabt. Und das ist der erste, ist Sebastian Ofner. Und der hat hier das Finale erreicht in diesem Turnier. Unter anderem nach Siegen über Lukas Klein, der in diesem Jahr eine wirklich exzellente Challenger-Saison hinlegt. Thomas Barrios Vera aus Chile, Hugo Carabelli aus Argentinien und in der ersten Runde Jaroslav Demin. Sebastian Ofner genießt eine wirklich hervorragende Saison in diesem Jahr. Und Sebastian Ofner war zum Gespräch da mit Florian Heer. Und das Gespräch, das hört ihr hier.
Ja, dann erstmal Glückwunsch. Ist ja auch ein ziemlich starker Gegner. Der hat 12 Matches hintereinander, glaube ich, jetzt gewonnen. Wenn man das vorher weiß, geht man da so ein bisschen mit den Gedanken rein und sagt mal, oh wow, das kann richtig hart werden. Oder sagt man, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss er auch mal wieder verlieren.
Nein, man geht schon eher rein. Das wird sicher ein hartes Match. Und von dem her glaube ich auch, dass ich deswegen von Anfang an wirklich voll da war. Echt gut gespielt habe. Und von dem her, ja, da geht man eher so rein, dass man sagt, okay, man stellt sich aber ein richtig toughes Match ein. Und ist von Anfang an ready.
Bei Sebastian Ofner fällt mir natürlich immer die erste Frage eigentlich ein, wie geht's dir? Ist alles okay? Bist du körperlich in Ordnung?
Ich bin topfit. Also Gott sei Dank wirklich jetzt schon über Wochen hinweg ohne Probleme, kann voll spielen, deswegen das passt gut.
Ja, man sieht es ja noch auf dem Platz. Wir hatten in Tenerife ja schon mal gesprochen gehabt, danach gab es glaube ich nochmal ein Turnier in Quimper. Da gab es mal eine Aufgabe. Was war da nochmal der Hintergrund?
Boah, das war nur ein leichter Fersenspann, der was sich entwickelt hat und der war dann gleich wieder ein paar Wochen später Spritze und weg.
War dann aber nicht so, dass die Alarmstufen dann schon losgegangen ist. Okay. Prag ist ja auch ein gutes Pflaster für dich. Hier ja auch schon das Turnier gewonnen, letzte Challenger-Turnier gewonnen. War allerdings, glaube ich, der andere Club. War bei Sparta, glaube ich.
Genau.
Wie unterscheiden sich eigentlich die zwei Turniere?
Ich finde, dass mit den US Open-Bälle ganz anders zum Spielen ist als mit den vorher mit den Roland Garros Wilson-Bälle gespielt. Am anderen Turnier, das war für mich, finde ich, viel besser. Aber ich tue mir da jetzt auch relativ, ich fühle mich sehr gut. Ich bin ein bisschen überrascht, vorher habe ich da gespielt und habe gesagt, nein, das ist gar nichts. Aber irgendwie jetzt spiele ich generell jede Woche mein Niveau, meine Leistung manchmal besser, manchmal schlechter, aber ich finde, dass mein Niveau schon jetzt ziemlich sehr stabil ist. Und von dem her, ja, passt auch.
Weil du gesagt hast, das war hier letztes Jahr nichts. Es gab auch mal gerade ein bisschen Diskussionen wegen dem Platz. Ich glaube, du warst nicht immer ganz zufrieden mit den Courts, oder?
Ja, es ist teilweise schon, also jetzt jammert vielleicht ein bisschen auf höherem Niveau, logischerweise, aber es ist teilweise schon also wirklich schlechte, schlechte Spots drinnen, wo du dann teilweise gar nicht spielen kannst. Und von dem natürlich, wenn es dann halt nicht so läuft oder so, regt man sich drüber auf. Aber im Großen und Ganzen passt schon. Und die Jahreszeit kann das schon so sein.
gibt ja auch noch das große Stadion hier, können wir noch erinnern, da wurde auch mal gespielt, sogar ein Challenger-Turnier mal gespielt. Ist das dann auch so ein bisschen, dass man sagen würde, auch mal ganz schön, wenn es eigentlich mal so ein Turnier vielleicht auch mal so weit führen würde, dass vielleicht auch mal, ja, zumindest auch mal so ein Stadion gefüllt werden würde?
Ja, aber ich glaube, dass das wird wahrscheinlich nie passieren, außer in gewissen Regionen. Da ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, in Europa schwierig.
Prag, die Stadt, ich meine, war es wahrscheinlich öfter hier. Gibt es da ja so bestimmte Spots, die dir hier ganz besonders gefallen? Und wenn man, geht man ja schon mal ganz gerne in die Stadt. Ich glaube, das ist ja schon etwas, wo man gerne am Abend reingeht.
Also ich gehe, wenn, dann gehe ich mal in die Stadt zum Restaurant oder so weiter. Aber das jetzt sage ich, muss unbedingt was sehen, bin ich gar nicht der Typ dafür.
Okay. Es gab vor ein paar Wochen ja auch nochmal eine Begegnung mit Dominic Thiem auf der Tour in Estoril. Ich glaube, es war das dritte Mal, dass ihr insgesamt auch schon gegeneinander gespielt habt. Jetzt vielleicht noch ein paar Worte sagen zu dem Match. War ja auch wieder ein ganz knappes. Ihr hattet den Kitzbühel ja schon mal eine ähnliche knappe Geschichte.
Ja, es ist immer schwer gegen einen Dominic zu spielen, finde ich. Wurscht, wie er gerade drauf ist. Und man hat es ja gesehen, es ist wieder schon der Besser. Und er kommt wieder auf ein besseren Level. Von dem her finde ich, dass das Match auch wirklich ein gutes Niveau war. Und das hat definitiv besser gespielt als die Wochen davor.
Vielleicht trainiert ihr ja auch ab und an mal, wenn ihr euch dann seid oder auch unterwegs seid. Merkst du auch, dass da jetzt wieder der Fortschritt inzwischen wieder mehr geworden ist? Weil er scheint ja so ein bisschen, zumindest vom Ranking her, ja nicht wirklich von der Stelle zu kommen.
Ja, na, aber spielerisch ist es definitiv um einiges besser als noch am Anfang des Jahres. Und von dem her ist das nur eine Frage der Zeit, bis er sich wieder weiter vorspielt.
Stichwort Ranking, dein großes Ziel sind die Top 100. Ich glaube, wenn du jetzt das Turnier gewinnen würdest, dann wäre zumindest ein neues Career-High drin. Mhm. Und damit wärst du wieder ganz nah dran. Also ich sag mal, von der Zielsetzung her ist es noch ganz klar im Fokus, dass das auch in dem Jahr vielleicht klappen könnte, oder?
Ja, definitiv. Also ich meine, ich schaue jetzt immer nach. Ich glaube, das machen ja viele Spieler. Und ich habe jetzt gemacht, ich weiß nicht genau, 315 Punkte oder so. Ich meine, wir haben Anfang Mai, auf ca. 600, dass du am Ende des Jahres Top 100 bist. Von dem her wird jetzt schon die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte, und wir haben erst Mai. Also sind noch 7 Monate zum Spielen. Wenn man bis Ende November spielt, von dem her, glaube ich, bin ich auf einem ganz guten Weg.
Das heißt also eigentlich, du würdest sagen, du bist im Moment sogar über dem, was du dir eigentlich vorgestellt hast.
Ich bin da sogar drüber, und wenn ich so spiele, wenn ich das schaffe, das Jahr hinweg so gut zum Spielen mit meinem Niveau, dann da gibt es das von alleine.
Gibt es jetzt noch irgendwo Sachen, wo du sagst, da muss ich jetzt noch ein bisschen Feintuning machen? Also ich glaube, gerade Aufschlag und Vorhand, da sieht man, dass das funktioniert richtig gut. Aber gibt es vielleicht so ein paar Baustellen, wo du gerade im Moment ein bisschen dran arbeitest?
Na sicher, also ich sag generell, also Aufschlag kann immer besser werden, wenn man doch teilweise Phasen hat, wo 0%, 10% Erste hat, und das ist schon davon. Niveau bei den Männern dann teilweise zu wenig, und generell von den Grundschlägen geht es dann um Kleinigkeiten, viel mehr im Platz kleiner machen, mehr schauen ans Netz nachgehen, wenn man die Chance hat. Also jetzt sind viele Kleinigkeiten, auf die man schaut, und die was dann natürlich nochmal den Sprung nach vorne machen können.
Nach Prag, wie geht's weiter? Wie sieht der Fahrplan aus?
Mauthausen und dann Paris-Quali.
Paris-Quali.
Genau.
Super. Dann wünsche ich mal viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Alles Danke. Bitte. Danke.
Er ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt gerade auf dem Höchststand seiner Karriere, was die Weltrangliste angeht, auf der 119. Aber ich habe dann auch schon mal gleich wieder dazwischen gehört. Wir haben, als du das letzte Mal mit Sebastian Ofner gesprochen hattest, Anfang des Jahres, hat er noch über diesen Fersensporn gesprochen, dass der jetzt wieder ausgebrochen war. Aber diesmal hat er so ein bisschen abgetan.
Mhm. Ja, genau. Also das hat er auch gesagt. Er ist fit, ja. Also das ist die Kernaussage, und ich habe es ja auch so ein bisschen erwähnt, wenn ich Sebastian Ofner immer wieder treffe, ist immer die erste Frage, wie geht's ihm eigentlich, weil er in den letzten Jahren einfach so viele Verletzungen hatte. Und da ist es wirklich die wichtigste Voraussetzung für ihn einfach, dass er verletzungsfrei ist. Und du hast gesagt, er spielt bisher eine klasse Saison. Also das war sein viertes Finale in diesem Jahr. Er hat Finale gespielt in Zadar, in Antalya und in Tenerife. Und dazu kommen auch noch ein Semifinal in Oeiras und ein Viertelfinale in Madrid. Also da war wirklich alles mit dabei. Hat auch in Estoril zum Beispiel auf der ATP-Tour gegen Dominic Thiem ja gespielt gehabt. Also ich glaube, der hat einen richtig guten Lauf. Schade, dass es jetzt mit dem vierten Titel nicht ganz geklappt hat. Der hat übrigens in Prag ja letztes Jahr gewonnen gehabt, da eben bei Sparta Prag schon mal das Turnier gewonnen gehabt. Und du hast gesagt, Career High, ja, 119. Er will ja unbedingt in die Top 10, und er ist voll im Fahrplan.
Top 100.
Und Entschuldigung, Top 100, ja.
Top 10 würde er mitnehmen, aber...
Das ist dann der nächste Schritt, ja. Das kommt dann als nächstes, aber Top 100 als erstes Mal. Und ich glaube, auch hier unter der Voraussetzung, dass er verletzungsfrei bleibt, dürfte das in diesem Jahr, wahrscheinlich sogar in den nächsten Wochen, gar kein Problem sein.
Er hat einen kleinen Makel in seinem Jahr und du hast es erwähnt, er hat schon 4 Finals in diesem Jahr gespielt, er hat alle 4 Finals verloren und das ist so ein kleiner Makel, so ein kleiner schwarzer Fleck in seiner Vita in diesem Jahr.
Ja, das ist dann natürlich so eine Frage, woran liegt das? Ja, hat das immer etwas dann mit den Gegnern zu tun, waren die immer so viel stärker? Oder ist es dann vielleicht eben auch etwas, was ja so eine besondere Nervosität vielleicht da mitspielt? Das gilt es dann vielleicht mal auch zu hinterfragen. Ich bin sicher, dass sie sich das wahrscheinlich auch selber hinterfragen wird. Und das ist richtig. Also selbst für ein verhältnismäßig kleineres Turnier wie jetzt in Prag, da bekommt der Sieger eben 75 Punkte und der Runner-up halt eben 50. Und dann fehlen dir halt schon wieder 25 Weltranglistenpunkte und dann könnte man vielleicht schon wieder 10 Plätze weiter vorne stehen. Aber nochmal, ich glaube, in der Summe geht es darum, gute Matches abzuliefern, erfolgreiche Matches abzuliefern. Und es ist ja auch tatsächlich ja Fakt so, dass die meisten Spieler bei den meisten Turnieren einfach irgendwo das Turnier mit einer Niederlage beenden. Und wenn er das jetzt nicht gemacht hätte, er hätte schon 4 Turniersiege gehabt, also das wäre schon richtig weit vorne gewesen. Aber es zeigt, wie stark er ist, wenn er richtig gut drauf ist. Und ich habe ja mit ihm nach dem Viertelfinale gesprochen. Ich war während des Viertelfinalstag da. Man kann sagen, so ein Dachtag. Also Deutschland, Österreich, Schweizer waren dort mit am Start. Nämlich Dominik Köpfer hat an dem Tag gespielt, Sebastian Ofner und Dominik Stricker. Und Ofer hat gegen Barrios Vera gespielt, einen Chilenen. Und der kam mit einer... mit einem 12-Match-Winning-Streak nach Prag. Der hat nämlich 2 Turniere hintereinander gewonnen in San Luis in Mexiko, in Florianopolis in Brasilien und war also wirklich jetzt 12 Matches unbesiegt und Ofner war der Erste, der ihm dann eine Niederlage hier mitgeben konnte. Und so gesehen, glaube ich, insgesamt war das einfach eine richtig gute Woche für ihn wieder.
Und wenn man sich seine Ergebnisse in diesem Jahr anguckt, er hat gegen viele Leute verloren in diesem Jahr, die richtig gute Saison spielen bislang. Alexander Schewtschenko zum Beispiel in Teneriffa hat er verloren. Otto Virtanen in Camper hat er verloren. Virtanen spielt eine wirklich gute Saison. Er hat gegen Fabian Marojan, Alessandro Giannessi verloren, die in diesem Jahr schon wirklich gut gespielt haben. Max Purcell hat er verloren. Max Purcell, der neben Jan-Lennard Struff die meisten Weltranglistenplätze in diesem Jahr dann aufgeholt hat. Pedro Cachin hat er verloren. Also das sind alles Leute, gegen die er verloren hat, die durchaus auch eine sehr gute Saison haben. Und deswegen dieses Jahr von Sebastian Ofner sollte man nicht unterschätzen und er ist im Race zu Turin, ist er im Moment auf Platz 72, 73 und das ist wirklich dann auch mal so ein Zeugnis davon, dass seine Saison bislang sehr, sehr gut läuft. Und hier stand er im Finale in Prag und verlor dieses Finale knapp in 2 Sätzen gegen Dominik Stricker. Ich hatte das zweite Rundenmatch von Dominik Stricker noch gesehen gegen Felipe Meligeni Alves. Und da war er kurz vor der Niederlage und da habe ich gedacht, na, vielleicht läuft es diese Woche nicht ganz so gut. Vor allen Dingen hatte er ein sehr, sehr hartes Programm. Er musste dann gegen Dalibor Sochina antreten, gegen den er auch in 3 Sätzen gewonnen hat und dann gegen Filip Krajinovic im Halbfinale, wo er auch in 3 Sätzen siegreich war und dann gewann er im Finale gegen Sebastian Ofner mit 7:6 und 6:3. Diese 75 Punkte hat sich Dominik Stricker auf die härtestmögliche Art und Weise verdient und auch nach dem Viertelfinale hier stand Dominik Stricker zur Verfügung Florian Heer zum Interview.
Bei dir war jetzt einiges los, also beziehungsweise es hat sich ein bisschen was getan im Bereich Trainer. Ein langjähriger Trainer hat dich quasi, oder seid ihr auseinandergegangen? Kannst du mir vielleicht selber erzählen, wie die letzten Wochen, Monate waren?
Ja, genau, es waren eigentlich gute und schlechte, auf einem Weg gut und auf einem Weg schlechte Monate. Ich hatte eine kleine Fußverletzung, habe jetzt 3 Wochen gar nicht gespielt und jetzt 2 Wochen aufgebaut und jetzt bin ich hier, ist natürlich toll. Das erste Turnier nach einer Verletzung so zu spielen, aber ja, es hat sich vieles getan mit Sven, mit dem ich nicht mehr groß zusammenarbeite. Natürlich, wenn ich in Biel bin und er auch, kommt er vielleicht sicher ab und zu mal noch auf den Platz. Und wir haben uns im Guten getrennt, wirklich ein super Verhältnis, auch immer noch, er schreibt mir nach jedem Match, also wirklich ist ein super Junge. Und jetzt auch mit Didi, er war ja auch... vorher im Swiss Tennis ist dann weggegangen und ist natürlich toll, dass er er jetzt mit mir arbeitet, der war ja auch lange gut und das ist natürlich toll, so jemanden an der Seite zu haben.
Wie ist das, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das zustande gekommen ist, also Swiss Tennis, daher habt ihr euch wahrscheinlich schon gekannt, oder? Und ich glaube, du hast ja noch ein paar andere Trainer zwischenzeitlich ein bisschen ausprobiert, warum am Ende dann die Entscheidung für Dieter Kindler noch?
Dieter ist natürlich ein extrem netter Typ, aber ich glaube es auch. Was ich bei ihm extrem krass finde, ist, wie gut wir Off-Court haben. Aber auch dann, wenn wir On-Court sind, hat er seine Linie, ist streng, das ist was gut ist, was ich brauche. Und ich glaube, alles zusammen hat es dann ausgemacht. Auch das erste Turnier, das wir zusammen gemacht haben, war in Italien. Habe ich direkt gewonnen. Das hier ist das zweite. Gewinnt schon wieder 3 Matches. Klar, hätte auch völlig anders laufen können. Aber mir gefällt einfach seine Einstellung und was er mit mir erreichen will.
Das hast du schon gesagt, ist ja für dich jetzt ein bisschen Neustart. Ich glaube, erste Sandplatz-Turnier ja auch. Wie fühlt es sich an? Wie kannst du schon mal sagen, für das erste Vierteljahr, was so gelaufen ist? Ein halbes Jahr sind wir schon fast.
Ja, ich glaube, es war ein gutes halbes Jahr für mich. Ich habe gut gespielt, bin jetzt auch froh. Ich hatte in den letzten Jahren immer ein bisschen Mühe auf Sand. Aber habe auch schon letztes Jahr dann einen guten Erfolg gefeiert und natürlich auch Paris bei den Junioren. Aber hatte dann immer so ein bisschen Phasen, die nicht so gut waren, und bis jetzt bin ich extrem zufrieden mit dem Level, dass ich hier spiele, und hätte natürlich auch komplett anders laufen können, schon in der zweiten Runde, aber so wie es bis jetzt läuft, ist super und bin zufrieden mit dem Level.
Das heißt, du bist also weiterhin auch in Biel stationiert im Endeffekt, ja, und Didi ist mehr die ganze Zeit mit auf der Tour, oder?
Das ist ja so, genau, eigentlich das, die Hauptstation ist immer noch Biel, die wird natürlich auch ab und zu in Biel sein, oder wir werden irgendwo anders trainieren gehen, aber das bleibt eigentlich immer noch alles in Biel.
Vielleicht Anfang des Jahres Australian Open, war es kurz davor, Main Draw sich zu qualifizieren, war vielleicht auch schon mal ein Vorgeschmack auf das, was wahrscheinlich die große Zielsetzung ist für dieses Jahr, oder?
Ja, klar, ich glaube, das ist eines der großen Ziele in diesem Jahr, ein Hauptfeld zu spielen. Ich glaube, es ist ein Traum von jedem, und natürlich auch die Top 100 wäre schön in diesem Jahr.
Wie würdest du deinen Spielstil als solches überhaupt beschreiben? Also was sind so deine Stärken? Woran arbeitet ihr jetzt vielleicht auch noch besonders dran?
Ja, ich glaube, mein Aufschlag hilft mir sicher immer. Natürlich auch Sand vielleicht ein bisschen weniger. Aber sonst auch die Vorhand, mit der probiere ich das Spiel zu dominieren. Aber kann eigentlich auch mit der Rückhand ziemlich viel machen. Da sind wir sicher immer noch ein bisschen am Arbeiten. Aber auch bei der Vorhand kann man immer noch arbeiten, auch Aufschlag. Also es gibt noch viele Sachen, die wir machen können.
Mir ist auch aufgefallen, dass du gerne auf jeden Fall immer noch gerne zum Netz gehst. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo man sich vielleicht auch ein bisschen unterscheiden kann von vielen Grundlinien-Tennis, was es vielleicht gibt, oder? Ist das schon bewusst auch angelegt?
Ja, klar. Ich glaube, ich habe das immer schon so gemacht. Ich finde es cool, dieses Mutige, dieses Zocken am Netz, du weißt nie, was passiert, und das will ich sicher beibehalten.
Und das, was mir aufgefallen ist das Schlägerdrehen. Ist das eigentlich etwas, also so zwischen den Schlägen, dass du mit dem Schläger so switcht? Ist das was du dir schon in der Jugend ganz früh angewöhnt hast, oder gab es ein Vorbild, oder ist das einfach
völlig unterbewusst? Es ist völlig unterbewusst. Ich wusste es auch gar nicht, dass ich es mache, ehrlich gesagt. Aber gut.
Ja, da gibt's ein paar, aber es ist mir jetzt mal aufgefallen.
Das stimmt, ja.
Okay. Vielleicht noch eine Sache. Wir in Deutschland schauen ja immer so ein bisschen neidisch zu euch rüber in die Schweiz. Ihr habt ja einige gute junge Spieler. Das bist ja nicht nur du, auch Leandro und Jerome sind ja einige mit dabei. Du wirst wahrscheinlich öfter gefragt, was ist so der Geheimnis eures Erfolgs? Was macht so besonders, dass aus der kleinen Schweiz immer wieder so gute Talente kommen?
Das ist eine gute Frage. ich glaube, wir hatten es auch schon als wir noch jünger waren, super. Wir haben immer zusammen trainiert. Ich glaube, da pusht du dich dann hoch, und wenn einer gut spielt, will der andere auch wieder gewinnen, und so geht es alles hoch. Und jetzt natürlich extrem cool, wie wir drei uns alle entwickelt haben, und auch Welle, der jetzt 140, 150 steht und auch schon höher war. Und es ist einfach toll, so eine tolle Gruppe zu haben.
Und ihr seid auch gut off the court, also ihr seid auch gute Buddies, oder?
Ja, sicher. Ich mache extrem viel mit Leandro, auch off court. Jerome ist ein bisschen schwieriger, der trainiert ein bisschen weiter weg, aber Leandro sehe ich eigentlich immer, wenn ich ihn liebe.
Letzte Frage, was können wir noch erwarten die Woche, und vor allem da draußen stehen ja auch ein paar tolle Autos, weiß nicht, hast du da, also gibt es zwar nicht für den Sieger, aber kann man dich für sowas begeistern, und wenn, für welchen vielleicht?
Ja, ich glaube, ich probiere alles morgen, ich freue mich extrem auf dieses Match gegen Krajinovic, ich glaube, es wäre toll, ist immer cool, gegen einen gut platzierten Spieler zu spielen, aber ich werde sicher auch meine Chancen haben. Und ja, ich glaube, Autos sind immer toll, wenn man jung ist.
Magst schon, oder?
Ja, klar.
Okay, alles danke. Klar. Dann sage ich vielen Dank, danke. Viel Erfolg, ciao. Danke.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, Dominik Stricker, um den war es, und das ist vielleicht immer so ein ganz kleines bisschen fies, um den war es so ein paar Wochen lang etwas ruhiger gewesen. Er war Anfang des Jahres, war er so mit Pauken und Trompeten da reingekommen, dann hatte er die Quali für die Australian Open, hatte er verpasst ganz knapp, und dann war es so ein kleines bisschen ruhiger, aber er ist nach wie vor sehr schwer auf dem Weg in die Top 100 und er ist wohl mit das größte Talent, was die Schweizer im Moment haben.
Ja, das ist außer Frage, aber da spielt auch eine Verletzung mit rein. Mhm. Also er war auch verletzt die letzten Wochen. Das hat ihn dann eben auch für ein paar Turniere dann auch vom Tourgeschehen genommen und konnte dort eben nicht antreten. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Und die ja auch im Interview thematisierte Trainersuche hat natürlich eine Rolle gespielt. Also jetzt mit Dieter Kindelmann, der ja auch mit ihm in Prag an der Seite war und mit ihm jetzt auch reist. Ich glaube auch, das war so ein bisschen ein Fakt, wo man sich auch erst wieder dran gewöhnen musste, obwohl bei den beiden das ja wie eine Bombe eingeschlagen hat. Erstes Turnier zusammen gewesen, erster Titel sofort in Rovereto geholt. Also da sagt man, ein Traumeinstand, das war perfekt. Und ja, inzwischen fünfter Challenger-Titel, dass er zu den großen Talenten der Schweiz zählt, ist, glaube ich, außer Frage. Das weiß er selber. Und interessant war die Partie hier auch im Viertelfinale gegen Zverevcina. Dalibor.
Ja, ich habe bei den Australian Open habe ich gegenüber des tschechischen Radiojournalisten gesessen und der hat gesagt, Dalibor Surcina.
Ich habe es befürchtet, Andreas. Ich habe es befürchtet, dass du jetzt mit sowas um die Ecke kommst. Okay. Wir machen jetzt jedes Mal so einen Platzhalter und du sagst dann den Namen. Ja? Also ich sage Dalibor und dann kommst du. Nein, aber das war ein super interessantes Match, weil die beiden sind beide gleich alt, 20 Jahre. Und das war auch so eine relativ enge Kiste, wie du schon gesagt hast, auch die Runde zuvor. Und Dominik hat ja auch gesagt, das hätte anders laufen können. Ja, also auch das Turnier in Rovereto schon hätte irgendwie anders laufen können. Aber es ging halt in dem Fall, die knappen Matches gingen zu seinen Gunsten aus. Und dann, gehst du halt am Ende mit so einer Woche dann auch mit der Trophäe nach Hause. Und die Kombination mit Dieter Kindelmann scheint zu funktionieren. Es war ganz interessant, nach dem Match, als ich ihn dann angesprochen hatte, da gab es vorher noch so eine kleine Session, Besprechung natürlich mit dem Trainerstab und mit Dieter Kittelmann. Und da ging es dann auch schon ziemlich heiß her, sag ich mal. Also da wurden schon Dinge so angesprochen, deutlich angesprochen. Und Dominik hat ja auch gesagt, das tut ihm gut. Er braucht auch so ein bisschen so eine strenge Hand ab und an, die ihn dann vielleicht auch mal, auch wenn ein Match gewonnen wurde, dann vielleicht noch darauf hinweist, was vielleicht nicht so gut lief. Und deshalb glaube ich, könnte es eine ganz gute Kombi in der Zukunft werden. Und auch er ist ja quasi jetzt in den Top 100 ja eigentlich fast schon drin.
Ja, Dalibor Surcina, eins noch gerade, wir haben vor, direkt vor der Pandemie waren wir zusammen mal beim 15.000er Turnier in Oberhaching. Und da hat es Surcina gespielt und da hattest du noch zu mir gesagt, wirf mal ein Auge auf den, das wird einer.
Ja, ich weiß, dass ich ihn zum ersten Mal richtig im Fokus hatte. War das letztes Jahr bei einem ITF-Turnier in Skopje auf jeden Fall. Und da ist er angetreten und er hat ja auch schon, war ein erfolgreicher Junior und deshalb ja auch bekannt mit Dominik Stricker, weil die natürlich viele Zeit zusammen dann auch schon auf der Juniorentour verbracht haben. Hat ja auch, glaube ich, einen Grand-Slam-Titel in Doppel mal gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen und daher wusste ich schon, also das ist auf jeden Fall auch einer, der zu den großen Talenten aus Tschechien gehört und die haben ja auch wunderbare Bedingungen mit einigen Challenger-Turnieren, mit vielen ITF-Turnieren, um dort eben auch viel Spielpraxis auf höchster Ebene zu bekommen.
Dominik Stricker hat dieses Turnier in Prag gewonnen mit einem 7-6, 6-3 im Finale gegen Sebastian Ofner und die beiden Finalisten hattet ihr hier oder hatten wir hier dann im Interview. Lass uns mal auf die anderen Turniere, die es letzte Woche noch gab, zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die beiden großen Turniere. Es gab eins in Cagliari und es gab eins in Aix-en-Provence. Und Cagliari fangen wir an. Das hat nämlich Hugo Humbert gewonnen. Und Hugo Humbert war hinterher in der Pressekonferenz und war total glücklich, weil er noch nie so richtig viel Erfolg hatte auf dem Sand. Und wir hören mal rein, was er gesagt hat, als er darauf angesprochen worden ist, dass, was ihm dieser Titel jetzt hier bedeutet. Und das hören wir hier.
It's just incredible. I think I don't realize now what I did because every year I never won matches like a great battle, like a long match. So I don't know what to think, but I'm just super happy. Just super happy, and I just want to stay humble to play in Rome next week.
Ein exzellent besetztes Turnier dort in Cagliari. Yoshihito Nishioka war an 1 gesetzt, Ben Shelton an 2. Ben Shelton, der dann im Halbfinale gegen Laszlo Gere verloren hatte. Laszlo Gere, der ins Finale gekommen ist gegen Hugo Humbert. Und Humbert gewann dann mit 4-6, 7-5 und 6-4. Hugo Humbert hat dafür gesorgt, dass dieses Turnier das zweitlängste Match dieser Saison gehabt hat, als er im Viertelfinale Taro Daniel besiegte mit 6-7, 7-6, 6-4, 4 Stunden, 13 Minuten. Dann hat er Daniel Galan besiegt im Halbfinale und dann nochmal in 3 Sätzen gegen Laszlo Gere. Der hat sich sein Preisgeld und seine Punkte aber auch mehr schwer verdient.
Ja, und der hat ja auch schon ganz andere Erfolge gehabt. Also ich sage zum Beispiel nur Halle. Ne? Ja. ATP 500er gewonnen 2021. Mhm. Zwei 250er Turniere in Antwerpen und Auckland das Jahr davor schon gewonnen und ja auch schon einige Challenger-Turniere. Bei einem seiner ersten Erfolge war ich auch vor Ort und das verbinde ich auch immer mit ihm, nämlich in Ortisei hat er mal gewonnen. Und Ortisei ist ja dieses Turnier in der Halle, was ganz früher ja immer nochmal Teppich ausgetragen wurde, inzwischen aber auch auf einem relativ schnellen Hartplatz. Und das ist etwas, was ich mit ihm eben auch verbinde. Schnelle Belege. Und deshalb kommt es nicht ganz von ungefähr, dass er eben auch hauptsächlich seine Erfolge bisher auf Hartplatz erreichen konnte. Oder eben Halle auf Rasen. Ich hatte auch mal nachgeschaut, er hatte 2018 bereits ein Clay-Court-Turnier gewonnen und zwar auf der Futures-Tour in Bourg-en-Bresse hat er mal gewonnen gehabt, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Triumph in Cagliari, das ist ganz klar sein größter Erfolg auf Sand.
Aber dass Tennis hart ist und dass Tennis auf Sandplatz hart ist, hat er heute wieder unter Beweis gestellt, während wir aufnehmen. Am Donnerstag hat er gegen Emil Roussevori mit 7-6 im Tiebreak, also des dritten Satzes, verloren und da hatte er auch Matchball und das hat er dann nicht gewinnen können und ja, Hugo Humbert in der ersten Runde, gegen Emil Roussevori in Rom, das im Moment stattfindet. Und dann haben wir noch ein Turnier in Aix-en-Provence, was letzte Woche stattgefunden hat. Und da gab es mal so einen richtigen Knaller als Finale. Tommy Paul gegen Andy Murray. Und Andy Murray hat das Turnier dann am Ende gewonnen mit 2-6, 6-1, 6-2. Sein erster Challenger-Titel seit 2005 in Binghamton damals noch in den USA auf Hartplatz. Und sein erster Titel seit 2019. Und dass ihm das sehr viel bedeutet hat, hat man hinterher gesehen. Er hat sich sehr über diesen Titel gefreut. Und er weiß noch nicht, ob er die French Open mitspielen wird. In dieser Woche spielt er auf jeden Fall in Rom. Hat dort die erste Runde gegen Fabio Fognini verloren, aber trotzdem, diese 175 Punkte nimmt ihm auch niemand.
Ja, und aus der Abteilung lange kein Sandplatzturnier mehr gewonnen. Das war der erste Sandplatzerfolg für Andy Murray seit Rom 2016. Mhm. Also das war das letzte Sandplatzturnier, was er gewonnen hat. Also das klingt schon nach einer halben Ewigkeit. Also auch für ihn war das so eine Befreiung, auf dem Belag dann auch wieder erfolgreich zu sein. Klar, in erster Linie ging es darum, überhaupt mal ein Turnier zu gewinnen und dann auch noch so ein großes und gut besetztes. Du hast das gesagt, du hast vom Finale gesprochen. Das Erste, was ich gesehen habe, war die erste Runde. Der Erstrundengegner von Andy Murray war Guy Monfils.
Ja.
Also das war natürlich schon so ein Erstrunden-Blockbuster für die Challenger-Tour, wenn Murray und Monfils beide mit einer Wildcard angetreten, dort aufeinander getroffen sind. Murray hat es dann aber relativ souverän in zwei Sätzen gewonnen und hat dann aber auch vor allem so ein paar jungen Spielern gezeigt, wo der Hase läuft.
Vor allen Dingen französischen jungen Spielern,
genau. Locoli, Van Asch vor allem zu nennen, der auch richtig gut in Form ist und auf den man auch noch ganz sicher ein Auge werfen muss und wahrscheinlich auch schon gemacht hat. Der hat ja auch schon seine ersten Turniere gewonnen. Aber wie gesagt, das war eine richtig gute Leistung, gegen die alten Hasen zu gewinnen, aber auch die jungen Hüpfer zu besiegen. Das war eine klasse Leistung von Sir Andy.
Und er hat es auf einem wunderschönen Court gemacht. Und dieser Court in Aix-en-Provence, ich war ganz begeistert ob dieser Kulisse da letzte Woche und habe dir im Vorgespräch gesagt, Mensch, das ist doch bestimmt der schönste Challenger-Court, den wir so haben. Und dann hast du gleich mal wieder gesagt, nee, Andreas, du hast keine Ahnung. Naja, du hast es anders erwähnt, aber hast es anders gesagt.
Ich habe
aber
gesagt, Veto.
Veto, welches ist der denn der schönste Challenger-Court, Center-Court?
Ja, der schönste Challenger-Court, Center-Court ist schon der in Tenerife.
Ja.
Das mag jetzt naheliegend sein, aber da kenne ich auch die einen oder anderen, die mir das schon bestätigt haben. Es ist Geschmackssache, aber das ist natürlich schon was Besonderes mit dieser Palmenlandschaft und Blick aufs Meer. Das ist schon was ganz Besonderes.
In Bostad findet in dieser Woche ein ITF-Turnier der Frauen statt. Auch das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Allerdings ist der bei der 250er-Tour eingesetzt.
Ja, genau. Also das ist ja auch so eine Location, wo ich leider noch nicht war in Bostad. Aber das ist auch bekannt, dass das natürlich ein super, super Venue dort ist. Es gibt einige, da muss man immer ein bisschen überlegen, die sehr cool sind. Aber Tenerife ist da schon ganz weit vorn.
Du hast es ja auch mit als dein Lieblingsturnier für den Winter genannt.
Ja, stimmt.
Ja. Wir haben eine Umfrage auf Twitter gemacht, welches eure Lieblingsturniere pro Jahreszeit sind. Philipp zum Beispiel hat UMAG für den Sommer genannt und da habe ich gedacht, gar nicht schlecht die Wahl.
Da war ich kurz davor, muss ich sagen. Ich wollte auch Porto Roche schreiben, weil das habe ich über viele Jahre gemacht. Ich habe dieses, das war zwar nicht Back-to-Back, aber es war innerhalb von derselben Jahreszeit, weil ich war sehr, sehr häufig in UMAG schon bei dem Turnier, was ja auch dieses ATP-Stadium oder Goran Ivanisevic-Stadion, wie es inzwischen ja heißt, direkt eigentlich am Meer gelegen ist. Und nicht nur das Turnier findet in einer Ferienanlage eigentlich statt. Und dazu kommt noch, dass im Umfeld eines der größten Festivals, glaube ich, ist ganz Istriens stattfindet. Und das heißt, da kommt also wirklich die gesamte Jugend aus Slowenien, aus Kroatien und was weiß ich woher noch. Und sobald die Lichter am Center Court ausgehen, gehen die Lichter direkt daneben an und das ganze Umfeld rundherum in dieser Tennisanlage verwandelt sich in eine immense Partymeile und dort wird dann wirklich gefeiert bis 6, 7 Uhr morgens und tagsüber laufen alle Zuschauer natürlich dann irgendwie da in Badekleidung und Schlappen rum. Also das ist schon was ganz Besonderes auf der ATP-Tour und es gab sowas Ähnliches auf der Challenger-Tour, nämlich in Porto Roche, was ja unweit davon entfernt ist. Auch da gibt es ja so ein relativ größeres Stadion, auch direkt am Meer gelegen. Da fand und findet jetzt, glaube ich, auch wieder ein WTA-Turnier statt. Zwischenzeitlich eben ein Challenger-Tour-Event und ja, die beiden waren so in der gleichen Zeit, so Juli, August herum und da war ich über viele Jahre immer wieder dort und das ist eine sehr gute Wahl gewesen. Philipp, hast du gut gemacht.
Hat er gut gemacht. So, in dieser Woche oder in der nächsten Woche, in dieser Woche finden schon wieder Challenger statt, unter anderem in Mauthausen, während wir sprechen. Dort hat Sebastian Ofner ja auch gespielt, das hat er vorhin im Interview dann auch gesagt. Dominik Thiem ist dort auch am Start. Dominik Köpfer spielt in Prag, der steht dort im Viertelfinale, nachdem er Kurzarbeit geleistet hat. Also beim ersten Match hat Gastão Elias bei 1:1 aufgegeben. Beim zweiten Match hat Evan Furness nach dem ersten Satz aufgegeben. Dort steht er jetzt im Viertelfinale und nächste Woche werden wir dann auch nochmal ein paar gut besetzte Challenger erleben während der zweiten Woche in Rom und dann geht ja auch schon die Quali los für die French Open. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag.
Mhm. Ganz genau. Und Kollege Dietmar Kasper ist die Tage auch in Mauthausen. Vielleicht kriegen wir die eine oder andere Stimme. Dann können wir dort auch nächste Woche darüber nochmal berichten, schauen, wie sich Dominik Thiem dort schlägt. Und dann geht es ja vor allem auch schon bald nach Deutschland. Ja, lange Zeit haben wir warten müssen, aber Ende Mai ist es tatsächlich soweit. Troisdorf und dann natürlich auch Heilbronn.
Heilbronn, worauf wir uns dann alle sehr freuen, weil Florian ist da jedes Mal vor Ort. Und der freut sich da schon ganz, ganz doll drauf. Und dann werden wir natürlich auch wieder eine Challenger Corner haben. Könnt ihr euch sicher sein. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner hier, powered by Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes, auf Spotify. Folgt auf jeden Fall Florian und Tennis Tour Talk auf Twitter/Instagram. Und wenn ihr unsere Steady-Kampagne unterstützen wollt, in den Shownotes sind die Links zu PayPal bzw. zu Steady. Und da freuen wir uns dann auch immer drauf. Drüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.